in dieser Episode.
Das Essen ist nun mal unser Benzin. Das, was du in dich einführst, das merkt dein Körper, das spürt dein Körper. Und dadurch kannst du natürlich deine Leistung steigern.
Es ist schon ein Wahnsinnsunterschied zwischen jetzt Skisport und Fußball zum Beispiel.
Ja, komplett.
Die haben Diäten und da ist kein Zufall, was durch einen Körper geht.
Das gehört genauso zur Professionalität dazu, wie dass man sein Training abspult, dass man auf sein Material achtet. Und dass man seine Hausaufgaben einfach macht. Und da gehört die Ernährung automatisch mit dazu.
Wir töten halt relativ viel ab, eigentlich jetzt gerade bei hochverarbeiteten Lebensmitteln. Umso stärker der Verarbeitungsgrad, umso weniger ist eigentlich für uns Brauchbares drinnen.
Ehrlich gesagt, das ist ja schon krass, dass du durch einen Sport Menschen eine Freude machen kannst. Und dieses Leuchten in den Augen, das war für mich der Antrieb, speziell bei den Kindern. Und so ist meine Stiftung entstanden, so sind die Bewegungsprogramme für die Kinder entstanden. Bei den Kindern wird die Grundlage für ein gesundes Leben geschaffen. Und da müssen wir investieren, auch von politischer Seite.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich voll, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und es ist für mich ein volles Geschenk. Ich darf jetzt gerade in Garmisch sitzen und habe heute einen Podcast-Gast bei mir, wo ich, glaube ich, als junger Mensch und wir alle in Österreich uns sehr oft gedacht haben, das war doch besser Österreicher wie ein Deutscher. Er ist der erfolgreichste Skirennläufer Deutschlands. Und für uns war es eigentlich wirklich so, wie du aktiv warst, dass wir Bayern wieder zum 10. Bundesland gemacht haben,
ehrlich?
Weil wir uns einfach gedacht haben, der kann kein Deutscher sein. Den zählen wir einfach zu Österreich dazu. Oh. Wir sind Fans immer gewesen. Voll schön, dass ich mit dir heute einen Podcast machen darf, Felix Neureuther.
Servus, Dankeschön für die Lorbeeren. Ja, bin eigentlich nur ein bisschen Skirenner gefahren, gell? Aber es war immer Freude, in Österreich zu fahren, muss ich sagen, weil einfach die Begeisterung vor Ort absolut genial war und es so viel Spaß gemacht hat. Und das war für mich immer so ein Geschenk, ehrlich gesagt, wenn ich in Österreich sein habe dürfen. Egal auch in der Gastronomie oder in die Hotels, wo wir waren, bei den Rennen, die Menschen. Ja, war immer gut. Hat mich immer total gefreut.
Ja, das hat mich immer gespürt und ich glaube, du als Mensch einfach ein sehr sympathischer Sportler. Einfach
der, ja, okay. Normal, oder? Einfach normal.
Ja, ich glaube, da würden wir jetzt viel beipflichten, dass wir dich schon sehr, sehr schätzen, ein sehr sympathischer Kerl, der, wie gesagt, gern eingebürgert worden wäre in Österreich.
Ja, war sogar tatsächlich kurz einmal jetzt nicht eingebürgert, aber ich war fast sogar mal nach Österreich gezogen, ehrlich gesagt. Damit mit Anfang 20 haben wir gedacht, das hat eigentlich schon Sinn machen, aufgrund der Logistik, dass ich nach Österreich ziehe. Aber es war halt in Garmisch immer meine Familie, meine Freunde, und das war mir ehrlich gesagt so wichtig, dass ich gesagt habe, nein, ich muss daheim bleiben. Da bin ich daheim.
Es wird schon passen. Ich glaube, die Deutschen brauchen so wenig wie die.
Meinst du?
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich glaube, so ein wie wir hätte jetzt in Österreich gar nicht brauchen können.
Die hätten wir sicher voll gut mitgenommen.
Ja, weiß Gott.
Deine Eltern, also du bist ja eigentlich schon in der Skifahrerfamilie groß geworden, sozusagen in die Fußstapfen deiner Eltern bist du getreten. Wann war so der Punkt, wo du gewusst hast, du willst Skirennläufer werden?
Das war ein Prozess und dann habe ich natürlich das riesengroße Glück gehabt, dass meine Eltern natürlich jetzt keine schlechten Skilehrer waren, sagen wir es einmal so, und uns die Freude am Skisport vorgelebt haben und uns immer mitgenommen haben, raus in die Natur, ins Freie, auf die Ski. Und dann habe ich als Kind, natürlich, wenn du dann damit dann Ski fährst und dann fährst du Kinderrennen und dann hast du als Kind hast du Vorbild, das war für mich der Alberto Tomba. Und Ja, und ich wollte halt immer so Skifahren wie Alberto Tomba dann und so sein wie er, wie es halt so typisch als Kind ist. Und das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Und dann denkst du, ja, boah, der fährt der Weltcuprenner und ist bei Weltmeisterschaften dabei und Olympische Spiele. Und das möchte ich eigentlich auch gern. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann bin ich war im Skiclub Partenkirchen, bei uns in Garmisch, Partenkirchen. Und dann, ja, dann fährst du nicht schlecht und dann kommst du in die Gau-Mannschaft und dann kommst du in den Jugendbereich rein. Und habe das große Glück gehabt, dass ich Eltern gehabt habe, die mich immer auf dem Weg unterstützt haben und nie aber Druck aufgebaut haben, sondern immer gesagt haben, du musst einen Spaß haben und eine Freude haben. Und das andere ist ehrlich gesagt dann erst einmal zweitrangig. Und dieser Leistungswille und diese Motivation, schnell zu sein, das kommt ja dann sowieso automatisch. Also auch bei Kindern oder sowas bei mir zumindest. Und ja, deswegen alles gut. Habe eine wunderschöne Kindheit dadurch gehabt, haben dürfen. Eine wunderschöne Jugend, eine wunderschöne Skikarriere, für die ich unendlich dankbar bin, dass ich tolle Menschen kennenlernen durfte, dass ich auch natürlich irgendwo erfolgreich sein durfte, aber dass ich Dinge lernen durfte, die mir, glaube ich, auch für nach die Sportkarriere schon extrem geholfen haben. Und deswegen, ja, passt das alles.
Bei uns geht es ja ums Essen sozusagen. Und wir haben jetzt gerade einen Report rausgegeben, Essen und Sport. Da kommt man dann an dir nicht wirklich vorbei, weil du sehr engagierst für Themen, die was die nächste Generation einfach betrifft. Das ist Bewegung einerseits, Bewegung in der Natur. Du setzt ja sehr, sehr stark für Umweltthemen und so weiter ein. Und da führt es natürlich relativ schnell auch zum Essen, weil das natürlich das gesamte Wohlbefinden eines Menschen irgendwie abrundet. Wenn du jetzt deine Karriere hernimmst, ich bin ja ein bisschen Ski gefahren und ich weiß, bei uns war das nicht so das Thema. Wie ist dann im Profisport wirklich gewesen für dich? War da Essen ein Thema?
Am Anfang überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Da hat es immer geheißen, ja, Skifahrer, wir sind jetzt keine Ausdauersportler, die da ganz explizit darauf achten müssen, was sie essen, sondern ich war eher immer so der Typ, muss ich sagen. Ich habe vom Training habe ich dann teilweise, ich liebe Leberkassemmeln. Ja. Und dann habe ich einmal Leberkassemmeln vom Training gegessen. Das habe ich auch nicht ganz abgelegt, weil ich mag das einfach. Und ich glaube, dass du, wenn du etwas für die Seele brauchst und so ein Leberkassemmel ist für mich was für die Seele, dann ist das auch wichtig. Ich glaube, dass man nicht die Dinge zu extrem sehen sollte. Aber natürlich kannst du unheimlich deine Leistung steigern, wenn du dich vernünftig ernährst, wenn du in der Früh schon ja, die Dinge isst, die deinem Körper einfach gut tun. Das Essen ist nun mal unser Benzin fürs Auto. Ja, das, was du in dich einführst, das merkt dein Körper, das spürt dein Körper. Und dadurch kannst du natürlich deine Leistung steigern. Und dadurch kannst du dich auch besser fühlen. Nicht konsumiert, dich besser konzentrieren und. Das weißt du, glaube ich, am allerbesten, Maria, wie die Auswirkungen sind. Und dann haben wir einen Trainer gekriegt und der hat da schon explizit darauf Acht genommen. Weil das ist natürlich auch nicht ganz leicht, wenn du als Skifahrer, wir sind ja alle 3 Tage ungefähr in einem anderen Hotel. Und im Hotel gibt es halt das zum Essen, was es zum Essen gibt. Und das sind auch nicht immer, speziell in der Anfangszeit im Skisport, du hast ja keine Kohle. Auch ein Skiverband, der das Geld für die Kinder ausgibt, dass du in den guten Hotels unterkommst, wo es auch vernünftiges Essen gibt. Ja, auch gute Produkte gibt. Und da bist du ja froh, wenn du in irgendeiner Pension bist, dass du irgendwas zum Essen kriegst. Und dann haben wir einen Trainer gehabt, der hat dann immer, bevor wir angereist sind, hat der schon mit der Küche gesprochen und gesagt, auf was er achten sollte, was wir zu essen haben. Und das muss ich sagen, das war für uns schon ein Stück weit auch ein Gamechanger, weil das gehört genauso zur Professionalität dazu, wie dass man sein Training abspult, dass man auf sein Material achtet und dass man seine Hausaufgaben einfach macht. Und da gehört die Ernährung automatisch mit dazu. Und das war für uns ein riesengroßer Schritt, ehrlich gesagt.
Du hast ja selber einen Podcast, Pizza und Pommes, also ein Junkfood-Podcast oder was
ist das? Ja, es ist eher, nein, nicht Junkfood-Podcast, es ist eher auf die Skistellung ist der darauf ausgelegt, also man kann entweder Pizza fahren oder Pommes fahren. Pommes ist die direkte Linie, die risikoreiche, und die Pizza ist eher die Bremserlinie. Ja. Und das sind einfach so zwei Gegensätze, muss ich sagen. Und deswegen der Podcast Pizza und Pommes, weil es auch darum geht, dass man versucht, Dinge zu betrachten, die, ja, wo es entweder dahin geht oder eben auch nicht.
Ja, da habe ich mir einen angehört mit der Mona, die verantwortlich ist für
Liverpool,
für Fußball. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist schon ein Wahnsinnsunterschied zwischen jetzt Skisport und Fußball zum Beispiel.
Ja, komplett.
Also, die haben Diäten und da ist kein Zufall, was durch einen Körper geht. Und beim Skifahren ist schon noch immer so ein Sport eigentlich, wo du sagst, okay, es ist vielleicht jetzt in dem Sinn, wo du sagst, wird schon ein bisschen mehr geschaut. Aber es war eigentlich nie so genau.
Ja, du kannst es schwierig vergleichen, weil im Fußball natürlich auch viel, viel mehr Geld drin steckt. Jetzt kann sich FC Liverpool das leisten, dass die eine Ernährungswissenschaftlerin, Beraterin, eine Ernährungsgöttin, wie die Mona, sich anstellen können. Die haben ein Team, glaube ich, von insgesamt 40 Leuten, die sich nur um das Thema Ernährung kümmern, bei Liverpool. Wahnsinn. Das ist irre, was die für einen Aufwand betreiben, für jeden einzelnen Spieler. Dann haben die Spieler aus unterschiedlichen Kulturen. Das musst du ja auch berücksichtigen. Wann die zu welcher Zeit dann was essen dürfen, ob die überhaupt was essen dürfen, was ihnen gut tut. Die machen jeden Tag Tests, was der Körper von den Athleten braucht, gerade dass die Blutwerte in Ordnung sind, dass die Leistung bringen können. Das ist im Skisport undenkbar, weil da ist gar nicht die Kohle im Hintergrund von den Verbänden, dass man so einen Aufwand überhaupt betreiben kann. Ich glaube, bei uns im Skisport, da ist passiert schon wahnsinnig viel und ist sehr, sehr, sehr viel passiert, was das Thema Ernährung betrifft. Du musst jetzt schauen, dass du die selber irgendwo aufstellst, aber von den Verbänden wird da schon auch viel unternommen. Jetzt natürlich nicht in dieser extremen Form wie beim Fußball, aber halt im Kleinen, sag ich es einmal so. Aber die Fußballer, die bringen ja ihre eigenen Köche zu den Auswärtsspielen, lassen die einfliegen, die eigenen Produkte lassen die einfliegen. Das ist ja, glaube ich, fast sogar da wird ein Flugzeug gechartert, dass die das ganze Material dann in die Hotels mitbringen, und die essen ja nicht das Essen, was es im Hotel gibt, sondern die bringen ihr eigenes Essen mit. Stell dir das beim Skifahren vor. Mhm.
Also das, undenkbar vor allem beim Skifahren.
Auch logistisch. Mhm. Also du hast ja da nicht ein Fußballstadion, wo du weißt, okay, da wirst du spielen und in dem Hotel wirst du sein, sondern wenn das Wetter anders ist oder die Schneeverhältnisse anders und da geht's gut, dann reist du auf einmal innerhalb von einem Tag ab und fährst in ein anderes Skigebiet, dass du dort besser trainieren kannst. Also das geht ja logistisch schon überhaupt gar nicht.
Aber da sieht man natürlich anhand von sowas, dass Essen wirklich wichtig ist und dass man mit dem relativ viel mitgestalten kann. Kund eigentlich und kann, weil sonst würde man natürlich im Profisport jetzt auch nicht wie Fußball wirklich Augenmerk drauf
legen. Ja, was bei uns natürlich schon tricky war, muss ich sagen, oder die Challenge beim Skifahren, das ist, du bist sehr, sehr früh aufgestanden. Das heißt, der Wecker hat geklingelt im Sommer, wenn du auf dem Gletscher trainierst, um 5 Uhr. Und dann musst du um 5 Uhr eigentlich richtig gut frühstücken. Dann brauchst du eine Stunde, bis du am Berg oben bist, auf dem Gletscher. Ungefähr. Dann ist es 6 Uhr, dann tust du die Ozean, wärmst dich auf, dann machst du deine erste Fahrt durch den Lauf, wahrscheinlich um 7.30 Uhr ungefähr. Und dann machst du da deine Läufe. Und dann ist der Körper aber, das kostet so viel Energie, auch in der Höhe zu trainieren. Du musst da immer versuchen, irgendwie Nahrung aufzunehmen. Und zwischen den Läufen, wenn du da Läufe trainierst, 40 Sekunden, 50 Sekunden, du kriegst ein Laktat zusammen von bis zu 18 oder 20 oder 22. Also du belastest dich bei jedem Lauf Vollgas aus. Und das zehrt natürlich. Und irgendwie musst du ja schauen, dass du dann durch das Essen irgendwie wieder die Energie zurückbekommst, dass du auch mehrere Läufe dann am Tag machen kannst. So, dann kommst du runter, dann ist es Mittag, ja, dann ist du was, das aber dann eigentlich schon viel spart für vollwertige Nahrung, wenn du um 5 Uhr in der Früh gefrühstückt hast. Das heißt, du musst immer so Zwischensnacks zu dir nehmen. Und dann am Nachmittag das Gleiche. Dann hat's bei uns, hat dann immer unser Trainer geschaut, dass es immer am Nachmittag noch ein Müsli gibt, dass du Kohlenhydrate bekommst und so weiter, dass du dann die Nachmittagseinheit dann trainieren kannst und dann am Abend, und dann gehst du ja eh schon wieder früh ins Bett, weil du musst ja wieder am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen. Und bei den Skirennen war es so, dass du auch früh aufgestanden bist, dann hast du was gefrühstückt. Und manche tun sich ja unheimlich schwer, ganz in der Früh schon wirklich viel zu essen, dass du diesen Energiehaushalt dann relativ lange eigentlich beibehalten kannst. Dann hast du Besichtigung oder musst dich aufwärmen. Dann hast du Besichtigung, dann machst du nochmal Warm-up natürlich, dann bist du fast den ersten Durchgang. Dann ist es 10.30 Uhr, bis du in die Athleten-Hospitality kommst. Da gibt's jetzt auch nicht diese mega super guten Sachen zum Essen, weil auch das Geld überhaupt gar nicht vorhanden ist in den meisten Orten, dass du da sagst, okay, du, da kannst jetzt halt was Vernünftiges essen. Deswegen hast du dann eigentlich immer deine Riegel dabei oder Gels dabei, machst du selber in der Früh ein Käsebrot oder so, das dann mitnehmen kannst beim Frühstücken. Und dann ist Besichtigung zweiter Durchgang, dann zweiter Durchgang Rennen. Und danach geht's ja dann eigentlich Vollgas weiter mit Interviews, Dopingkontrolle, die ganzen Mediengeschichten, hoffentlich Pressekonferenz, weil dann bist du auf dem Podium gestanden. Und dann bist du im Hotelzimmer und es ist 16, 17 Uhr und du hast eigentlich seit in der Früh nichts Vernünftiges gegessen. Und dann ist aber am nächsten Tag ist wieder Rennen, am Sonntag das Slalom. Dann hast du aber noch Physiotherapie, du musst die ausradeln, du hast Start- und Auslosung, du hast Analyse, du sollst aber auch noch Abendessen, du musst mit deinem Servicemann die Dinge besprechen, welches Material morgen in Frage kommt. Also, und das zehrt natürlich schon extrem, speziell wenn du zwei Disziplinen fasst. Und da ist das Thema Ernährung unfassbar wichtig, wenn du so einen strengen Tag dann tatsächlich hast, dass du halt am nächsten Tag auch wieder Leistung bringen kannst.
Das klingt eigentlich mehr nach Snacken, gell? Die ganze Zeit eigentlich, genau. So dahin snacken. Ja. Und in Wirklichkeit braucht es da was richtig Ordentliches. Was waren denn so deine Essensfails rund um irgendwelche Wettbewerbe? Hast du irgendwas?
Ich hab einmal, da bin ich in Europacup-Rennen gefahren. Da sind wir in St. Vigil Europacup gefahren. Da am Kronplatz. Wunderschöner Ort, toll zum Skifahren. Und da waren wir zwischen den Durchgängen, gehst du ja dann meistens in der Wirtschaft rein. Ja, weil da gibt's ja dann in die Europacup-Rennen oder so, oder auch bei vielen Weltcup-Rennen gibt's nicht so eine Athleten-Hospitality, wo du dann reingehen kannst, dass dann da was essen kannst und wo du ruhst, sondern du gehst dann in der Wirtschaft rein. Und dann isst man halt dann dort in der Wirtschaft was und dann fährst du den zweiten Durchgang. Und in St. Vigil, da war eine tolle Wirtschaft direkt da unten da im Zielgelände. Und da hat's einen Schnitzel gegeben, das hat so gut ausgeschaut. Und dann habe ich da Schnitzel mit Pommes gegessen. Oh no. Und dann habe ich am Nachbartisch gesehen, der hat ein Tiramisu gegessen. Und ich liebe gute Tiramisu. Das ist so, eine gute Tiramisu. War sowas Gutes. Und dann habe ich mir noch ein Tiramisu auch noch reingehaut. Und dann bin ich den zweiten Durchgang gefahren. Hey, und die Tiramisu, die ist mir fast wieder im Ziel oben rausgekommen. Das war so mein größter Essensfail, muss ich sagen. Aber da hat es einen Skifahrer gegeben. Einer davon, Ted Ligety, Amerikaner, sehr erfolgreich. Für mich wahrscheinlich der beste Riesenslalomfahrer, den es jemals gegeben hat. Der ist technisch gefahren. Das war absolut genial. Und wie halt so Amerikaner sind, gell? Wo war denn das? Wo sind wir in der Früh zusammen mit dem Lüften aufgefahren, wo der auf einmal einen Rucksack aufmacht und aus seinem Rucksack einen halberten Döner vom Vortag rauszieht und in diesen Döner reinbeißt, in den kalten. Wo war das in Kranzgagora? Ich glaube, das war in Kranzgagora. und hat den halberten Döner auf der Luftfahrt da oben sich reingedruckt und ich bin daneben gehockt und hab so lachen müssen, weil ich gesagt habe, hey Ted, du bist unfassbar. Er hat das Rennen gewonnen. Wow. Also man sieht schon natürlich, sowas gibt es auch. Ich glaube, es hat immer in diesem Moment sehr gut geschmeckt. Ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist und man darf Döner essen, man darf Leberkäse mehr essen. Das darf man alles essen, aber halt nicht permanent. Mhm. Sondern man muss, glaube ich, gibt nicht nur schwarz oder weiß, dass du sagst, okay, nur Junkfood oder für mich jetzt würde vegan nie in Frage kommen. Aber so eine bestimmte Mitte, glaube ich, so eine vernünftige Mitte, so ein bewusstes Essen, ich glaube, dass das, glaube ich, schon ein guter Mittelweg ist.
Mhm. Auch wahrscheinlich eh für die Skifahrer. Ich denke immer, sie sind immer notorisch, also unterversorgt. Also das war immer so mein Gefühl auch. Und das nehme ich jetzt da wieder wahr. Eigentlich ist man immer ein bisschen hungrig, sozusagen, wie du jetzt zuerst gesagt hast, weil du eigentlich nie richtig gescheit Zeit hast zum Essen.
Ja.
Weil alles immer so lang dauert eigentlich. Also so ein Tag, so ein Renntag ist eigentlich ewig lang und dazwischen hast du nur so kurze Pausen. Das ist echt voll, voll spannend. Wie hast du das jetzt so ein bisschen umgelegt quasi in deine Nachwelt quasi nach deiner Skikarriere? Das ist ja ein Thema, was dich auch immer noch beschäftigt. Du bist jetzt Papa von 4 Kindern. Da wird das wahrscheinlich auch einfließen.
Ja, das muss ich sagen, das ist natürlich schon ein riesengroßes Thema. Also meine Frau, die Miri, die war selber auch Leistungssportlerin, hat Olympiasilber gewonnen im Langlaufen, Weltmeisterin im Biathlon und so.
Die war erfolgreicher wie du, oder was eigentlich?
Die war erfolgreicher, ja. Aber ist so, definitiv.
Dass die es überhaupt gibt.
Jojo, doch, da gibt es viel erfolgreichere. Aber nein, also unfassbar tolle Sportlerin, muss man sagen. Und da spielt das Thema Ernährung natürlich eine riesengroße Rolle, im Langlaufen und im Biathlon, ja, Ausdauersport. Und was unsere Kinder betrifft, ich habe das riesengroße Glück, also die hat auch Ernährungswissenschaften studiert und kennt sich in dem Bereich unfassbar gut aus. Und wenn du mal darauf achtest, deswegen sage ich ein Bewusstsein entwickeln, wenn du mal darauf achtest, speziell bei den Kindern, wie viel Zucker tatsächlich in den Produkten drinnen ist, das ist unfassbar. Und wenn man weiß, das hat mir die Miri erklärt, oder das wirst du auch wissen, dass wenn die Kinder so ungesunde Sachen essen, von klein auf, da diese ganzen Fettzellen, die bilden sich in der Kindheit, auch für später. Das heißt, die werden sich später mal unheimlich schwer tun, wenn sie relativ viel Zucker essen, dass sie dann nicht übergewichtig werden. Und egal, wo du hinkommst, in welche, wenn du mit denen einkaufen gehst, mit den Kindern, es wird da überall an der Kasse, magst du einen Gummibärler oder mag einen Lutscher oder so. Also du kommst überhaupt, und du, das ist so ein Kampf jedes Mal dann zu sagen, na danke, alles gut, und dann wärst du schon angeschaut, ja was wird der Kind jetzt, hat wohl kein Gummibärchen von mir
kriegen.
Ja, aber die dürfen Gummibärchen essen, ein Lutscher auch, gar kein Thema, aber halt nicht permanent. Dass man schaut, dass man diesen Zuckerhaushalt ein bisschen niedriger hält. Und das ist schon jeden Tag ein Kampf, definitiv. Weil die Kinder, die werden das gewohnt, und die kommen dann natürlich heim oder sind daheim und die mögen dann auch nur Süßigkeiten. Und dass du so dieses Bewusstsein auch bei den Kindern aufbaust, ohne dass es dann irgendwie zu einem Zwang wird, dass sie jetzt halt Obst und Gemüse essen und einfach was Nahrhaftes, was Gesundes, das wird dann schon tricky. Und wenn du das Glück hast, so wie wir das jetzt haben, dass meine Frau da wirklich auch darauf achtet, auch welche Produkte wir essen können, auch dass wir die finanziellen Möglichkeiten haben, die Produkte zu kaufen, die gut sind. Das ist ja auch, muss man sagen, nicht selbstverständlich. In vielen Familien, die können sich das ja überhaupt gar nicht leisten, hochwertige Produkte zu kaufen.
Aber wo man selber kocht eigentlich, ich finde immer, dann ist der Punkt eigentlich, dass man fast günstiger einkaufen kann. Was ist hochwertige Produkte? Natürlich jetzt, wenn ich Fertigprodukte kaufe oder hochverarbeitete Lebensmittel, die sind immer teurer wie ein Rohstoff, gell? Aber kochen per se, ich meine, ihr werdet auch wahrscheinlich kochen.
Ja, ich bin jetzt kein Koch, muss ich sagen. Das ist eine Katastrophe bei mir. Weil ich halt von klar auf, ich habe eine Mama gehabt, die hat immer gekocht daheim und extrem gut.
Also dann nicht war nur die Goldmedaillen eingefahren, sondern auch
die eine Goldmedaille in der Küche. Die Goldmedaillen waren nicht so wichtig, aber halt, ja, wirklich
immer frisch
einzigartig. Ja, immer frisch gegessen. Und dann war ich immer in Hotels unterwegs. Und dann habe ich mit der Miri eine Frau gefunden, die auch sehr gerne kocht und backt, die da sehr darauf Wert legt. Und das ist mein riesengroßes Glück. Und ich habe nie kochen müssen, tatsächlich.
Und isst trotzdem immer voll frisch und gut.
Ja, das ist eigentlich schon Wahnsinn, gell?
Ja, das ist
da bin ich sehr dankbar. Aber ich kann jetzt nicht kochen. Also das ist jetzt halt nicht so mein Steckenpferd, muss ich sagen. Aber ich weiß, was gut ist und was weniger gut ist. Und wenn du in viele Familien auch reinschaust, die jetzt nicht unbedingt dann das hochwertige Fleisch kaufen können von den Kühen aus der Region, weil es einfach ein bisschen teurer ist, ja, oder auch andere Produkte, das ist natürlich schon tough, muss man sagen. Ja. Und wenn dann die ganzen verpackten Sachen, wo in Massenhaltung Tiere geschlachtet werden, dass die groß hochgezüchtet werden, um dann geschlachtet zu werden, mit irgendwelchen Antibiotika noch vollpumpt werden und so weiter. Das ist halt schon zack. Also das muss ich schon sagen. Und da haben wir das große Glück, dass wir uns Produkte leisten können, die regional sind, die gesund sind und die einfach hochwertig sind.
Aber da braucht man natürlich auch ein gewisses Wissen oder eine gewisse Bildung dazu, dass man überhaupt da hinfindet, dass man weiß, was für einen gut ist. Weil ich denke mir voll oft, ich gehe durch den Supermarkt und sehe Produkte, die sind extrem teuer. Und dann siehst du oft, wo du weißt, okay, das ist jetzt sicher eine sozial schwächere Familie. Und trotzdem sind diese bunten Backerl im Einkaufswagen. Und ich glaube, da braucht es einfach auch eine Sicht auf das, dass es vielleicht nicht das gute Produkt ist und dass die anderen vielleicht doch günstiger waren. Weißt du, wenn ich mal so eine Granola mache oder irgendwas, das kostet ja viel, viel weniger.
Ja, total, total. Eben, aber dieses Bewusstsein aufzubauen und auch, glaube ich, zu bilden und dass man überhaupt weiß, wie man Granola macht, ja, dass es natürlich schon ein Aufwand ist, keine Frage.
Nicht viel.
Aber auch, dass es ja nicht viel, wenn man weiß, wie es geht. Aber so diese, dass es auch tolle Produkte gibt in Läden, die nicht viel Geld kosten, wo man weiß, wo was herkommt, wo auch wirklich nur das Nötigste drinnen ist, das es braucht und trotzdem fantastisch gut schmeckt, auch Fertigprodukte gibt. Und ich habe mir zum Beispiel, ich finde es immer auch erstaunlich, also in Deutschland gibt es ein Aldi, ja, Aldi Süd und Aldi Nord, und da gibt's und die macht da, und das soll überhaupt gar nicht irgendwie krass werblich klingen oder sonst was, aber ich hab eine Kooperation mit denen, weil ich einfach so von diesen Produkten überzeugt war. Und da gibt's eine Linie, die heißt Nur Natur. Und da kannst du in den Produkten, in der Nur Natur Linie, kannst du alles nachverfolgen, wo die Produkte tatsächlich oder wo das herkommt, alles. Auch die verschiedenen Dinge, wo das Weizen hergestellt worden ist, dass regionale Produkte dort verarbeitet werden und dass das dann tatsächlich auch günstig zu erwerben ist.
Das habe ich entdeckt, dass du für Aldi Werbung machst.
Ich konnte sogar kochen, deswegen brauche ich auch diese Fertigprodukte, wo es dann leicht ist, die dann tatsächlich auch zu verarbeiten.
Ja, und war für mich voll spannend. Ich habe mir nachher gedacht, ich muss mir das jetzt mal anschauen, für was du da Werbung machst, weil ich ja weiß, dass du für dich stehst, dass dass einen natürlichen Zugang zu den Dingen eigentlich jetzt auf das auch schaust, dass du eigentlich frisch und gut isst und gut versorgt bist, auch in deinem Kindersinne, das oft erwähnst sozusagen, dann habe ich gedacht, okay, wie passt das jetzt zusammen? Jetzt habe ich mir das natürlich ein bisschen genauer angeschaut. Es ist eine sehr spannende Linie, die einfach versucht, dass man auch wirklich jetzt keine künstlichen Aromen, zum Beispiel jetzt Frankfurter, was bei euch Wiener Würstchen heißt, also, oder ist in Bayern eher Frankfurter?
Nein, Wiener
Würstchen. Ja, wir müssen die echt einösterreichen. Aber Leberkäsemi heißt Leberkäsemi. Ja. Das ist gut so. Wie sagen die anderen Deutschen zum Leberkäsemi?
Boah, bei denen gibt es, glaube ich, gar kein Leberkäse weiter drum.
Oder? Fleischkäse.
Fleischkäse, ja. Ja, genau. Fleischkäse. Schwierig.
Ja, das...
Fleischkäse.
Ich weiß nicht, da klingt das schon gar nicht so gut.
Da gibt es ja auch kein Semmel.
Ja, das ist das, ja, heißt die größte Tragödie eigentlich überhaupt.
Fleischkäsebrötchen.
Oh Gott, das ist Untergang. Ja. Also ein Leberkassemmerl, da muss eine knackige Kaisersemmel, eine richtig gute, oder Hanssemmerl und ein Leberkassemmerl. Das ist einfach, wenn man länger in Deutschland ist, ist das immer so Wurstsemmerl oder Leberkassemmerl, ist in Österreich dann anders. Aber ja, in Bayern mal, kennen Sie das auch.
Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber jetzt mal, wenn ihr da Autobahnausfahrt eben.
Ja.
Raststätte eben, da Richtung Schladming, dahinter Reiteralm. Das haben wir früher sehr oft gewesen beim Training. Und dann habe ich immer Autobahnausfahrt eben rausfahren müssen, weil an der Tankstelle, da gibt es eine extrem gute Leberkassemmel. Und die habe ich da immer, also jeder, der schon mal an der Raststätte eben war oder ist, fährt da vorbei, kauft sich eine Leberkassemmel.
Die meisten Tankstellen haben in Österreich eine gute Leberkassemmel.
Ja, stimmt, das, stimmt.
Sogar da ist da die Leberkasse mit Qualität einfach. Ach, ja. Ja, also ein bisschen vom Thema abgekommen, aber eigentlich mittendrin, was mich total überrascht hat, zum Beispiel in Frankfurt, also Wiener Würstchen, ohne Böckelsalz, und wo wirklich geschaut wird, dass einfach keine künstlichen Aromen drinnen sind, keine Geschmacksverstärker und eben auch gewisse, also gar keine E-Nummern und geschaut wird, dass so natürlich wie möglich. Das ist in vielen Bereichen natürlich eine Hygieneentscheidung gewesen, dass man das so nicht mehr produziert. Aber natürlich nimmt man sehr oft die Lebensmittel eigentlich genau das, für was eigentlich nachher gut waren. Was ist jetzt Brot, sehr lange Teigführung, Sauerteig und so weiter. Das ist schon sehr spannend eigentlich. Also da habe ich mir gedacht, das braucht man eigentlich in Österreich auch. Vielleicht kannst du mal kurz Wort einlegen.
Ja, mega kurz Wort, weil das toll ist und das wissen, glaube ich, die wenigsten. Auch wie die Lebensmittel beim Aldi, wie extrem die kontrolliert werden. Und die sind, also diese Nuno Naturlinie, die ist Naturland zertifiziert. Und da wird alles genauestens unter die Lupe genommen. Und ich habe mir Produktionsstätten dort angeschaut. Das ist wirklich, das ist einmalig und das ist wirklich, wirklich toll. Deswegen, ich kann nur sagen, schaut euch das an, probiert es, ihr werdet erstaunt sein, dass du wirklich Bio-Qualität bezahlbar einkaufen kannst. Mhm. Und das ist das Geniale daran.
Und dann auch noch so Fermentierprozesse drinnen sind. Das ist eigentlich auch immer das, wir töten halt relativ viel ab, eigentlich jetzt gerade bei hochverarbeiteten Lebensmitteln. Umso stärker der Verarbeitungsgrad, umso weniger ist eigentlich für uns Brauchbares drinnen oft jetzt in dem Sinn. Mhm. Es versorgt uns zwar mit der Grundenergie oder sowas, aber sehr oft sind Dinge noch einfach nicht mehr drinnen, die für unser Darmmikrobiom voll gut waren und so. Von daher ist das voll spannend, dass man eigentlich den Weg jetzt wählt, da fermentiert, und Fermentierungszugang zum Beispiel oder immer lange Teigführung ist natürlich alles immer eine Kostenfrage wahrscheinlich, aber habe ich sehr spannend gefunden.
Ja.
Wie druckt sich das jetzt so bei dir oder wie übersetzt sich das jetzt in dein jetziges Leben so, das ganze Wissen, was sie aufgebaut hat? Zuerst hast du gerade gesagt, das ist eigentlich ein Geschenk, auch diesen Lebensweg gehen zu können. Du hast voll viel gelernt aus dem Sport aus und so weiter. Und legst jetzt quasi das alles, was du schaffen hast, dürfen in dein Leben und auch geschafft hast, einfach ein bisschen in die nächste Runde sozusagen. Und engagierst dich in vielsten Bereichen, unter anderem ganz stark für Kinder und auch für die Bewegung der Kinder und Umwelt und eben auch wahrscheinlich ein bisschen der Bereich Essen. Was ist da dein Engagement?
Ja, für mich war ehrlich gesagt immer das Größte oder die größte Wertschätzung, ehrlich gesagt, wenn du, das waren nicht irgendwie Pokale oder Medaillen, die man gewonnen hat. Für mich war immer das Schönste oder auch, wo ich mir immer gedacht habe, so, boah, das ist eigentlich schon Wahnsinn, was man mit dem Sport dann auch bewegen kann, ist, wenn du oder wenn ich einem Kind ein Foto oder Autogramm auf dem Helm gegeben habe und dann so dieses Leuchten in den Augen bei den Kindern, wenn sie es dann gemacht hast und dann sind sie weggelaufen und haben sich gefreut. So, das war für mich ehrlich gesagt immer, ja, das war für mich was Schönes. Und dass du, ehrlich gesagt, das ist ja schon krass, dass du durch einen Sport Menschen eine Freude machen kannst. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und diese Freude, die wollte ich auch nach der Karriere versuchen, den Menschen zu vermitteln oder auch, dass sie Freude haben im Leben, dass sie Gaudi haben. Und dieses Leuchten in den Augen, das war für mich der Antrieb, speziell bei den Kindern. Und so ist diese, so ist meine Stiftung entstanden. So sind die Bewegungsprogramme für die Kinder entstanden, weil ich gesehen habe, dass, oder weil das Thema Digitalisierung immer weiter voranschreitet, die Kinder immer mehr Zeit vor den Smartphones und Computern verbringen. Und dann haben wir gedacht, na, das kann nicht sein. Unser Bildungssystem null Wert darauf legt, dass das Thema Sport gefördert wird, Kreativität gefördert wird in unserem Bildungssystem, dass Fächer wie auch Kunst, Musik, Werken eigentlich überhaupt keinen Stellenwert in unserem Bildungssystem haben. Weil kennst du jemanden, der wegen Sport, Musik oder Kunst mal durchgefahren ist? Kennst du jemanden? Ja. Ich auch nicht. Und in anderen Fächern aber schon der Sportunterricht und die andere, und das erste Fach ist, das dann ausfällt und gestrichen wird und so weiter. Das haben wir gedacht, na, das kann nicht sein. Irgendwie müssen wir doch schauen, dass wir die Kinder zum Bewegen bringen. Dass die gesund in die Zukunft geschickt werden und nicht Stunden für Stunden vor dem Viergartenkastel hocken namens Smartphone oder Computer. Und so sind diese Bewegungsprogramme eben entstanden, wo wir in die pädagogischen Einrichtungen reingehen, die Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, fortbilden, intensivst begleiten, die Klassen mit sogenannten Bewegungsboxen ausstatten, dass ein bewegter Unterricht durchgeführt werden kann. Wir haben die Übungen mit der TU München gemeinsam entwickelt und wir haben Übungen entwickelt, wie zum Beispiel Kinder durch Bewegung rechnen lernen, Kinder durch Bewegung Sprachen lernen und sich natürlich auch, wenn sie sich bewegen, danach deutlich besser konzentrieren können, ein deutlich besseres Klassengefüge entsteht, dass auch die Pädagoginnen und Pädagogen mitgenommen werden in das Thema Bewegung, dass die sich auch bewegen, gemeinsam mit der Klasse. Und dass einfach dieses Klassenklima ein deutlich besseres wird. Und jetzt haben wir allein letztes Jahr über 180.000 Kinder in den Programmen gehabt. Es wird unheimlich gut angenommen, muss man sagen. Es ist eine tolle Bewegung daraus entstanden. Und die Übungen sind so aufgebaut, dass die Kinder spielerisch versucht werden, dass wir sie versuchen, spielerisch abzuholen, dass diese Bewegungsübungen wie so ein Computerspiel aufgebaut sind. Du kannst relativ schnell, merkst du einen Prozess, dass du etwas lernst. Weil normal beim Computerspiel, du schaffst ein Level innerhalb von 30 Sekunden oder killst irgendjemanden viral, was eh Wahnsinn ist, und hast dadurch einen Adrenalinausstoß. Und wenn du Sport machst, ist dieser Prozess dieses Learnings ja eigentlich etwas längerer. Und dadurch, dass du in dieser digitalen Welt so schnell einen Adrenalinausstoß bekommst, macht das natürlich ein Stück weit süchtig. Das willst du dann immer wieder. Und das ist im Sport, dauert es halt ein bisschen länger. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen Übungen entwickeln, wie die Kinder schnell ein Learning haben, wie sie schnell ein Erfolgserlebnis für sich haben und dass sie nicht nur etwas für ihren Körper tun, sondern auch für ihren Geist, für ihr Hirnkastel da oben. Und ja, das machen wir mittlerweile und sind sehr motiviert, ein Stück weit dieses Ziel, das ich mir fest in den Kopf gesetzt habe, das Bildungssystem zu verändern. In Hinsicht, dass die Themen der Zeit, und das ist das Thema Gesundheit, das ist auch das Thema naturbewusster Unterricht, das ist das Thema, da gehört Ernährung genauso dazu zur Gesundheit, dass diese Themen viel, viel mehr gefördert werden. Weil ich denke, und um Gottes Willen, ich bin weder grün noch Klimakleber oder sonst was. Ich glaube, dass einfach diese Themen, und das habe ich vorher auch schon gesagt, eine nicht schwarz oder weiß, sondern eine vernünftige Mitte. Dass die Kinder lernen müssen, dass man auf unsere Welt aufpassen muss, dass man eben nicht einen Müll auf die Straße schmeißt, sondern dass man die Natur so hinterlässt, wie man sie vorgefunden hat, dass man sich bewegt, dass Bewegung Spaß macht, dass Bewegung gesund macht, dass man sich vernünftig ernährt und dass sie nicht daheim hängen, am Kastel sie irgendeinen Schrott reinschmeißen, essen, völlig übergewichtig werden, für unser Gesundheitssystem letzten Endes dann irgendwann kurz vorm Kollabieren steht, in 10, 20, 30 Jahren, wenn das so weitergeht mit Übergewichtigkeit und den daraus folgenden gesundheitlichen Problemen, die da auf uns zusteuern. Und da muss man was dagegen tun. Und ich bin da halt nicht einer gerne, der ehrlich gesagt dann immer nur drauf hat, sondern der auch versucht, lösungsorientiert zu denken. Und deswegen sind diese Programme entstanden.
Also einen vollen guten Zugang einfach zum Leben zu erlernen, das war es eigentlich.
Ja, einen normalen Zugang. Genau. Normal.
Genau, zu allem, was du, weil im Endeffekt ist so, wenn ich auf die Umwelt schaue, dann schaue ich auch wahrscheinlich auf meinen Körper, dass der auch gut versorgt ist und bewege mich dementsprechend. Das ist wahrscheinlich einfach dieser normale Zugang des Lebens.
Ja, und auch, was du dann hast, dann redest du dafür Umweltthemen und so weiter. Da willst du das selber Skifahren. Ja, um Gottes, ich liebe Skifahren. Ich sage doch nicht, ihr dürft jetzt nicht mehr Skifahren gehen oder ihr dürft nicht mehr Autofahren gehen. Ihr dürft nicht mehr reisen. Das ist doch alles Schwachsinn. Natürlich dürfen wir das und das müssen wir auch, weil uns das Spaß macht. Aber ich glaube, wenn Dinge passieren, die nicht zeitgemäß sind, die dann letzten Endes dann auch dem Sport schaden oder ich glaube, dass man sich, dass das einfach nicht mehr so passend ist und dann auch der Sport eher dann einen Schaden einnimmt und nicht zukunftsorientiert denkt und Chancen sieht, auch welche Kraft der Sport tatsächlich hätte, um Menschen zu beeinflussen und auch den richtigen Weg vorzuzeigen. Weil der Sport ist nun mal auch, dort findet alles so professionell statt. Das ist meistens die Richtung, in die sich dann eine Gesellschaft bewegt. Und deswegen brauchen wir den Sport dringend, die Werte, die der Sport auch den Menschen vermitteln kann. Deswegen brauchen wir auch große Ereignisse, wie zum Beispiel Olympische Spiele, die den Menschen Ziele gibt, den Kindern Ziele gibt, eine Begeisterung auslöst und vor allem die Menschen an den Emotionen packt. Und wir Menschen brauchen Emotionen, sowohl negativ als auch hoffentlich positiv.
Das hast du jetzt erst voll schön gesagt, wo die Kids zu dir herinnen und sie am Helm deine Unterschrift abholen.
Ja, ich bin zum Alberto Tomba gegangen. Die Kinder, die kennen mich jetzt gar nicht mehr.
Petra Kronberger. Ja. Also natürlich, das ist warum man irgendwas tut. Und es ist ja nicht umsonst, warum kommen Menschen, wie du jetzt erst gesagt hast, begeistern, dass sie wirklich, dass sie alle auf einmal für dich schreien, weil sie wollen, dass du gewinnst, weil du die Speerspitze dessen bist, wo sie jeder hinsehnt eigentlich. Dass wir einfach ein bisschen ja, über unsere Grenzen hinausgehen und einfach zeigen, was wir als Menschen eigentlich, zu was wir fähig waren eigentlich.
Und ich glaube, dass die große Kraft, die der Sport hat, ist, dass der Sport oder dass viele Sportarten, dass es gibt, dass sie nahbar sind, dass sie menschlich sind und nicht, dass eine Barriere entsteht zwischen Sportler oder Sportlerin und dann dem tatsächlichen Zuschauer. Ich glaube, diese Barriere, die darf nie entstehen. Es gibt Sportarten, da ist diese Barriere schon massiv entstanden und dieses Nahbare nicht so fahren. Im Fußball ist es teilweise schon krass, dass die Spieler eigentlich überhaupt gar nicht mehr
ungreifbar sind sozusagen.
Ja, deswegen ist meines Erachtens auch die Premier League so erfolgreich, weil die Zuschauer so nah am Spielfeld dran sind. Weil diese Begeisterung, diese Lautstärke, das spürt der Zuschauer vom Fernseher. Und in vielen Stadien, auch in Deutschland, da ist ein riesengroßer Zaun aufgebaut. Gibt natürlich leider die vereinzelten Chaoten, die dafür auch verantwortlich sind, dass das so entstanden ist, oder nach dem Spiel auch die Spieler, die sind eigentlich abgetrennt dann von den Fans. Bei uns beim Skifahren, da wenn du unten aus dem Ziel rauskommst, in Kitzbühel oder in Schladming,
kannst High Five machen.
So, da stehen so 30, 40, 50.000 Leute und du musst irgendwie durch die Leute durchkommen. Und das muss ich sagen, das darf hoffentlich der Fußball auch nie verlieren oder sollte für mich ehrlich gesagt nahbarer werden. Und weil das eine riesengroße Möglichkeit ist, die Menschen für etwas zu begeistern.
Man muss immer noch spüren, dass ein Mensch dahinter ist. Das hat man bei dir immer voll lässig gespürt, weil du einfach eine voll zugängliche und gewinnende Persönlichkeit bist, die wo es bei uns, ja, ich kann mich da nur wiederholen, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass ganz ehrlich, also Wenn ich irgendwen frage nach einem deutschen Skisportler oder Skisportlerin, muss ich sogar auch sagen, bist du wahrscheinlich der, der was einfach am nächsten bei den Österreichern dabei ist, in dem also Sinn, dass man die einfach zur österreichischen Nationalmannschaft eigentlich dazu.
Okay, ich bin sozusagen bei allen Skisportlerinnen bin ich derjenige.
Und Sportlerin. Ich würde sagen, in Österreich sehr gut angekommen. Und ich glaube, dass das aber auch ist. Ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass man charismatischer und auch wie du jetzt sagst, was sehr angreifbar ist.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Typen. Das genau, ist ja auch völlig voll, in Ordnung. Voll,
das ist voll in Ordnung.
So, der andere ist genau. So. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich auch natürlich an den Menschen reiben kann, dass nicht alles immer super ist. Und das ist ja auch ganz normal. Man kann sich sowieso nie allen Menschen
also
recht
unser
machen.
Lieblingsgespann war es einfach du und der Hirscher, das war einfach so. Aber also in Österreich war das einfach das, weißt du, da hat man eigentlich auch nicht mehr gewusst, wann der jetzt oder der gewinnt, ist eigentlich auch, obwohl jetzt du ein Deutscher bist, weißt du, was man ja schon persönlich
aber nehmen. Es war so eine tolle Zeit, Maria. Ich sag's dir, es war wirklich so schön, weil du einfach gemerkt hast, dass da was entstanden ist, woran die Menschen eine Freude gehabt haben. Und dass da eine Begeisterung war, ich glaube, es wird, glaube ich, nicht mehr ansatzweise mal so ein Rennen geben wie bei der Weltmeisterschaft in Schladming, der Slalom, was die Massen betrifft, was die Lautstärke betrifft.
Unglaublich.
Das war der Höhepunkt, ehrlich gesagt. Das Rennen war unfassbar. Und da ist man rückblickend betrachtet auch wirklich, ich bin der Zweite geworden und der Marcel hat gewonnen. Nach dem ersten Durchgang hat der Marcel geführt, ich war Zweiter. Ich bin ins Ziel gekommen und habe eben dann geführt. Und ich bin im Ziel gestanden und ich habe mir gedacht, boah, Hirscher, bitte gewinn das Rennen einfach, weil ich mag sehen, wie die Leute durchtragen. Hey, und dann,
ganz laut.
Ja, voll. Und dann ist er dann runtergefahren und die Leute sind durchtragen und dieses Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Ja. Also deswegen eine sehr schöne Zeit, über die ich auch extrem dankbar bin, auch wenn es dann heißt, ja, war das nicht schlimm für die, dass der Hirscher da so gut war? Dann sage ich, schaut mal her, wir haben uns beide haben wir voneinander profitiert.
Voll gut, ja.
Weil ich bin dadurch besser geworden und er ist aber durch mich auch besser geworden. Und dass wir das erleben durften, dass wir diese Zeit gemeinsam erleben durften, ist ja auch was Schönes. Natürlich hat er mehr Rennen gewonnen, gar keine Frage. Aber das habe ich immer respektiert, weil ich einfach dann besser war letzten Endes. Ja? Und ich habe aber trotzdem alles probiert, um besser zu sein wie er. Und das spornt einen ja schon an. Und das macht auch was mit den Menschen. Und von dem her ist alles kurz so, wie es tatsächlich ist.
Ja, ich glaube, ich habe es das Beste rausgeholt.
Also das war schön. Ich kann für mich sprechen, ich habe es sehr genossen.
Ja. Sehr. Also, wie gesagt, kann es immer nur wiederholen. Es ist einfach wirklich was gewesen, glaube ich, wo wir in Österreich hingeschaut haben und gesagt haben, okay, es ist eigentlich völlig wurscht, welche Nationalität du hast.
Ja, das ist schön.
Und das ist schon, würde ich mal sagen, ja, ein großes Kompliment in dem Sinn, dass man das einfach für ein ganzes Land schafft. Gell? Also das rund um deine Persönlichkeit. Ich habe mir jetzt kurz auch noch mal gedacht, eigentlich wäre es jetzt im Nachgang gar nicht so blöd gewesen, wenn du nach Österreich gezogen warst, weil das Engagement in den Schulen natürlich extrem lässig ist. Wir als Landschaft Leben machen das natürlich auch. Wir möchten gerne, dass mehr Wissen zum Essen in die Schulen kommt, aber nicht nur das, natürlich mehr Bewusstsein rund um Bewegung in dem Sinn auch, weil man einfach weiß, wenn die Kinder, Jugendliche viel im Freien sind und ausgegangen in die Natur, in die Kulturlandschaft nachher, ist natürlich auch was sie voll bereichert und wo sie dann eigentlich auch wieder diesen Hunger auf das kriegen, was gibt eigentlich die Region her und so weiter. Wir haben da so einen Report ausgegeben heuer, da geht es um unseren Lebensraum, was wir produzieren im Lebensraum und den Tourismus, die Zusammenhänge von dem. Und das ist ja auch immer ein Thema, was die ja ein bisschen beschäftigt, rund um die Alpen. Und das ist was, wo man voll schön draufschauen kann und einfach sieht, okay, wenn wir den Kulturraum nutzen, wo wir draußen sind, unser Essen eigentlich, was aus der Region natürlich auch entsteht, auch verwerten und gut kochen und so weiter, dann ist das eigentlich genau der Zugang, den du vielleicht auch sagst, dass man einfach hat, ein natürlicher Zugang, ein normaler Zugang, wo man einfach die Dinge wieder hernimmt, so wie es sind und auf einmal man von dem mehr wegkommt, dass man vielleicht am Handy nur hängt, dass man nur hochverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und einfach auch seinen Körper demodelliert, würde ich meinen.
Ja, ich glaube, diese Mischung macht's aus. Ich verteufle überhaupt gar nicht die Digitalisierung, um Gottes Willen. Hilft ja auch extrem in unserem normalen Leben. Ja. Ist ja auch gut und richtig so. Aber müssen Kinder mit 8 Jahren oder mit 10 Jahren oder mit 12 Jahren oder auch mit 14 Jahren schon in irgendwelchen sozialen Medien unterwegs sein, wo ihnen ein Idealbild vorgelebt wird, das überhaupt gar nicht real ist, wo Computerspiele gespielt werden, wo in Asien knapp 60% aller Jugendlichen schon kurzsichtig sind, weil sie überhaupt gar nicht mehr dieses Periphere sehen können, weil sie nur in dieser kurzen Distanz auf dieses Ding da schauen. Ist das auch für die Psyche der Kinder der richtige Zugang, dass sie schon so früh mit Dingen konfrontiert werden, für die sie überhaupt noch gar nicht bereit sind, tatsächlich zu sehen, weil es da Videos gibt, die rumgeschickt werden. Das willst du nicht selber gerne sehen. Und dann sind Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren schon bereit dazu, solche Dinge zu sehen. Das halte ich für einen völlig falschen Weg, ehrlich gesagt. Das kommt dann automatisch irgendwann. Jetzt hat, glaube ich, Dänemark hat jetzt auch Social-Media-Verbot für Kinder bis 15 Jahren erteilt. Da gibt es eigentlich in Australien auch, die haben ein Gesetz erlassen. Die skandinavischen Länder, die das Thema Digitalisierung als erstes vorangetrieben haben, die gehen wieder zurück, weil sie merken, dass es den Menschen nicht gut tut. In Silicon Valley sind in den Schulen Smartphones und alles komplett verboten, dort, wo die Digitalisierung entsteht. Und die Big Bosse der Unternehmen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, wollen, dass die Kinder das nicht haben. Also ich glaube, da muss sich dringend etwas ändern bei uns. Und wenn ich von uns spreche, dann rede ich auch für Österreich.
Das unterschätzt man einfach ein bisschen.
Man unterschätzt es total. Und da gehört, wie gesagt, das Thema Gesundheit. Das größte Gut, das wir haben, das ist, dass wir gesund sind. Und wenn du als Kind nicht lernst, wie du einen Puzzlebaum machst, dann wirst du nicht wissen, wie du als Erwachsener, wenn es dich schmeißt, abrollst und dann tust du weh. Wenn du als Kind, du kannst so viel beeinflussen, was die Kinder betrifft, auch genauso das Thema Ernährung. Bei den Kindern wird die Grundlage für ein gesundes Leben geschaffen. Und da müssen wir investieren, auch von politischer Seite, in die Gesundheit und nicht in andere Themen. Und da spielen natürlich so viele Dinge eine Rolle, warum das auch nicht passiert, weil natürlich auch mit dem Thema Gesundheit oder auch Krankheiten sehr, sehr viel Geld verdient werden kann und so weiter. Aber das Interesse muss doch sein, dass es uns Menschen gut geht und dass es die Kinder gut geht.
Das soll es eigentlich sein. Immer du hast ja die Initiative Beweg dich
schlau
gegründet und machst auch in Österreich diese Championship.
Genau, zusammen mit Servus TV. Genau, ja. Damals mit Didi Matisch jetzt noch ins Leben gerufen.
Was machst du genau?
Der Didi, oder ich habe einen Didi besucht und dann war für mich übrigens einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich jemals kennenlernen durfte. Und das war so in der Corona-Zeit und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen doch den Kindern irgendwas schaffen, dass sie wieder Ziele haben, dass sie Motivation haben, wenn sie daheim schon weggesperrt werden. Und dann ist diese Idee der Beweg dich schlau Championship ins Leben gerufen worden, dass man den Kindern ein Erlebnis schafft, wo sie gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und zwar wichtig, dass man die Kinder wieder zusammenbekommt, weil so viele Kinder auch aus den Vereinen ausgetreten sind. Damals während der Corona-Zeit hat ja kein Vereinsleben stattgefunden tatsächlich. Und dass man durch diese Championship es auch schafft, wieder die Kinder mehr in die Vereine reinzubekommen und dass sie gemeinsam an ein Ziel arbeiten können. Und dann war das große Ziel eben die Beweg dich schlau Championship, die jetzt im kommenden Jahr wieder umgesetzt werden. Und ich muss sagen, das ist unfassbar tatsächlich, was für eine Bewegung das geworden ist. Wie viel Spaß die Kinder haben, die da dabei sind und wie alle mitziehen, mitmachen, die Eltern, die Betreuer, die Vereine, wirklich, wirklich toll. Und dank Didi hat es stattgefunden oder findet es nach wie vor noch statt. obwohl er nicht mehr da ist.
Sehr cool. Ich glaube, ganz ein wichtiges Thema. Was würdest du Eltern jetzt raten, wie sie ihre Kinder da motivieren oder auch vielleicht für die Eltern? Weißt du, ich habe das sehr oft, dass ich sehe, irgendwelche Talente, ob es jetzt im Fußball oder im Skifahren ist oder sowas, wo nachher Eltern sagen, nein, das gefreut mich nicht, da jedes Wochenende irgendwo hinfahren oder Training bringen, die Kinder und so weiter.
Ich glaube, dass das große Problem, ehrlich gesagt, auch schon auch ein Stück weit diese Frühprofessionalisierung geworden ist, dass Kinder heute mit 10 Jahren so trainieren, wie wir damals mit 15, 16 Jahren.
Dann freut es natürlich gleich mal irgendwie nicht das mal, weil er so, okay, das klar, ist mir zu professionell.
Ja, du musst ja an die Schule gehen. Du hast ja auch gar nicht diese Zeit tatsächlich. Und also den Eltern kann ich nur sagen, das größte Geschenk für eure Kinder ist, wenn ihr Zeit für sie habt. Das sind nicht materielle Dinge, sondern Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das bedeutet auch, dass wenn dein Kind im Verein ist, dass man beim Spiel zuschaut. Mhm. Und es ist ganz egal, ob dein Kind einmal Leistungssportler oder Leistungssportlerin wird oder nicht.
Oder einfach nur Gaudi hört am Sport. Ja.
Aber diese Zeit in der Pubertät speziell, diese schwierige Phase im Leben, wo so viel passiert, wenn du in einem Verein bist und gemeinsame Ziele hast mit deinen Freunden und Freundinnen, das hilft sehr über diese Zeit hinweg. Dass du eben nicht vom Telefon daheim hängst und daheim in die eigenen vier Wände drin rumlungerst und mit Dingen konfrontiert werden, die äußerst schwierig eh schon in einer schweren Zeit für die Jugendlichen oder nicht so einfachen Zeit für die Jugendlichen, wenn du mit den Dingen konfrontiert wirst, sondern dass du in einem mit Menschen umgeben bist, die letzten Endes auch die gleichen Werte haben oder ähnlich denken. Und deswegen sage ich immer, Leidl, schickt die Kinder in die Vereine und wirklich versucht sie auch dort zu halten. Ganz egal, ob du jetzt super, super gut bist oder ob du eben weniger gut bist. Mhm.
Voll wichtig. Also ja. Ich kann dir da eh nur beipflichten. Ich glaube, wir müssen in diese Beweg dich schlau Initiative ein bisschen mehr Lebensmittelwissen einbringen, habe ich mir gerade gedacht. Vielleicht nur subtil dazu bringen. Voll schön, dass du so engagierst. Das ist natürlich wirklich sehr lobenswert. Ich glaube, dass das auch voll wichtig ist in Zeiten wie diesen.
Eigentlich ist es traurig, dass es so ein Engagement braucht.
Das stimmt allerdings. Ja.
Und das ist mein Ziel, dass es mich nicht mehr braucht. Ja.
Ja. Aber wirkt das wirklich deutschlandweit oder ist das sowas, wo du eigentlich sehr gut in Bayern hinwirkst?
Nein, wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Wir sind sogar in Wien, in vielen Kindergärten. Südtirol kommt jetzt da mit dazu. Muss ich vorstellen, die Stiftung ist jetzt vor 6 Jahren entstanden. In der Zeit ist unheimlich viel, sehr schnell, sehr viel passiert. Corona war natürlich Game Changer, auch was das Thema Bewegung, Sport betrifft bei den Kindern. Und ja, also ich kann nur wieder sagen, liebe Eltern, unterstützt die Bewegung bei den Kindern. Auch was, wenn ich denke, was das Thema ADHS, da werden Kinder Medikamente gegeben, dass sie ruhig sind. Ja, Kinder haben einen Bewegungsdrang. Lass diesen Bewegungsdrang ausleben. Wenn sie den haben, das ist ja ein Geschenk, das die Kinder haben. Das ist ja was Schönes.
Anstrengend ist
es. Es ist sau anstrengend. Wir haben 4 Kinder daheim. Ja. Wir sind teilweise voll am Limit. Und bei uns ist überhaupt nichts perfekt oder sonst was. Aber und ich habe so eine tolle Frau daheim, muss ich echt sagen, die so viel auf sich nimmt, die diese Themen fördert und so weiter. Da bin ich so dankbar dafür. Aber wir können es, und das muss ich auch sagen, wir können es uns halt auch leisten, dass speziell die Miri daheim, dass die sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen darf. Das können viele Eltern heutzutage nicht mehr machen. Und dann sind die Kinder in den staatlichen Einrichtungen, in Ganztagsschulen, müssen sie sein, Ganztagsbetreuungen, weil beide Elternteile arbeiten müssen, um sich das Leben überhaupt leisten zu können. Und deswegen muss der Staat da eingreifen. Deswegen muss die Politik eingreifen. Und deswegen muss dort auch viel, viel investiert werden, weil der Staat ist für mich mittlerweile auch verantwortlich dafür, dass es den Kindern gut geht. Und da muss ich sehr, sehr viel tun. Da ist noch nicht dieses Bewusstsein nötig vorhanden. Und deswegen war ich so dankbar, dass der Ralf Rangnick auch ein Thema oder genau dieses Thema angesprochen hat als Nationaltrainer von der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Und das hat er so toll gesagt. Und ich habe mit ihm telefoniert auch. Und wirklich sensationeller Typ. Und genau solche Leute braucht es ehrlich gesagt mehr, dass man diese Themen mehr anfeuert. Dass man politisch einen Druck aufbaut, dass endlich was passiert. Und zwar schnell was passiert.
Es ist halt schwierig in so einer Thematik, merke ich immer wieder, dass schnell was passiert, weil es halt sehr, sehr lang braucht, wenn ich unser Bildungssystem in Österreich anschaut, was ähnlich ist wie in Deutschland. Da waren so viele Dinge, die was man
ja, aber andere Länder machen es ja vor, Maria.
Genau, was sind so Länder, die voll imponieren zum Beispiel?
Dänemark, Kanada, Norwegen,
was machen
Skandinavien, Finnland, was die machen, die fördern das Thema. In Kanada, die machen zuerst vom Unterricht 2 Stunden Sport, jeden Tag in der Schule, jeden einzelnen Tag.
Da brauchst du noch mit ADHS, glaube ich, kein so
ein Thema. Nein, natürlich nicht. Ja, eben. In Norwegen, die sind im Kindergarten jeden Tag draußen an der frischen Luft. In der Schule auch. Da gibt es naturbezogenen Unterricht. Du kannst einen Unterricht draußen im Freien machen. Jetzt kann man sagen, ja, bei uns herrscht Platz. Bei uns sieht man immer nur die Probleme. Aber was sind tatsächlich die Lösungen? Weißt du, natürlich ist bei uns vielleicht sind einige Dinge anders. Aber in Norwegen ist auch Oslo mit über 1 Million Einwohnern. Und da funktioniert es trotzdem. Also man muss ja nicht immer nur sagen, oh, hier dies, jenes oder na, jetzt hat der was dagegen. Bei uns in Deutschland haben sie die Bundesjugendspiele die Punkte abgeschafft, weil ein paar sich aufgeregt haben, das ist unfair, mein Kind ist so schlecht da drin und dann ist es. Wenn es schlechte Punkte hat, dann wird es gemobbt. Und so. Ich glaube, wir müssen, und das habe ich jetzt, sage ich schon zum dritten Mal, wieder eine vernünftige Mitte zu finden. Nur weil ein paar wenige etwas negativ finden und aufschreien, heißt es nicht, dass wir uns an denjenigen orientieren müssen, sondern an der Mitte. Was ist das vernünftige Mittelmaß? Auch nicht an diejenigen, die das so extrem, viel zu extrem. Wir bewegen uns schon schwarz oder es geht schwarz oder weiß, auch politisch. Es gibt die Extremen und auf der rechten Seite, es gibt die Extremen auf der linken Seite. Aber was ist bitte wir brauchen die vernünftige Mitte. Und das ist bei all diesen Themen auch genauso in unserem Bildungssystem.
Voll. Also wir sind da voll am Weg. Ich hoffe, dass wir uns da vielleicht noch ein paar Mal begegnen, in dem Sinn, dass wir vielleicht eine Lösung, lösungsorientiert quasi da was bewegen können, wirklich nachhaltig. Es ist echt zu beobachten in Österreich auch einfach, dass man diese Verantwortung mehr und mehr in die Öffentlichkeit geben muss, auch, weil wir einfach andere Lebenssysteme haben, wie du jetzt erst gesagt hast. Eltern arbeiten beide. Früher ist vielleicht viel von diesem Zugang erlernen dessen, wie kann ich eben mein Leben gut gestalten und wie kriege ich einen Zugang zum Essen, zum Bewegen und so weiter. Das hat man vielleicht mehr daheim mitgeben können, weil einfach mehr Zeit auch vielleicht zur Verfügung war. Seit das ein bisschen anders ist, merke ich einfach, dass der Drang voll da ist, dass man sagt, das muss irgendwer machen. Die Frau wird es nicht mehr in der Dimension sein, wie es früher war. Und das heißt aber eigentlich, dass wir gesellschaftlich wahrscheinlich politisch das vorantreiben müssen. Da bin ich voll bei dir. Und im Endeffekt ist was, wo wir die Kinder gut versorgen müssen. Wir müssen ihnen gute Voraussetzungen geben und sie einfach auch gut fürs Leben vorbereiten. Ja. Da ist was zu tun.
Ja.
Was sind deine nächsten Steps? Wie wirst du das umsetzen?
Ja, ich bin nach wie vor noch motiviert. Was sind die nächsten Steps? Ich glaube, ja, dass man da bei den Themen natürlich definitiv dranbleibt, dass man auch sich nicht die Motivation nehmen lässt aufgrund der strukturellen Dinge, die einfach auch politisch passieren. Eben in der Politik an Gesetzen etwas zu verändern, das ist ein Prozess, und das ist überhaupt gar nicht einmal ein großer Vorwurf an die Politiker groß, aber insgesamt an unserer Struktur. Dass oft, auch wenn du Dinge verändern willst, dass viele Dinge sehr kompliziert tatsächlich sind umzusetzen, bürokratisch gesehen und so weiter. Von solchen Dingen darf man sich nicht demotivieren lassen, sondern das eher als Herausforderung sehen und dann trotzdem die Dinge anpacken.
Siehst du schon, dass viele Menschen so denken wie du, dass sie, dass viele Menschen gern da Veränderung hätten?
Ja, aber das war, ja, weiß ich jetzt nicht so, aber kann ich mir schon vorstellen, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer dir dann berichten, ja, ob so ist.
Schreibt es uns. Ja. Wenn ihr auch mit anpacken wollt, dann meldet euch bei uns. Wir brauchen immer helfende Hände, um diese Themen einfach
mehr. Ja, schon allein im Kleinen, auch zu Hause, für sich, für die eigenen Kinder, für Freunde, Bekannte, ja, auf Themen ansprechen. Ich glaube, mit Reden und mit Kommunizieren kann man sehr viel erreichen.
Wie möchtest du, dass deine Kinder aufwachsen?
Ach, die sind ein Spaß am Leben. Die sind ein Gaudi haben und gesund sein. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn das eigene Kind krank ist.
Ja, das sowieso. Und sind sie in eigene Fußstapfen getreten schon?
Ach, sind sie sportlich unterwegs? Natürlich sind sportlich unterwegs, aber es ist ja völlig wurscht, ob sie dann mal Leistungssportler werden oder nicht. Wie gesagt, die sollen eine Gaudi haben und wenn sie gesund sind, das ist das größte Geschenk, das man haben kann, auch als Eltern. Und wir versuchen ihnen die Dinge so vorzuleben, wie wir sie persönlich für richtig halten. Und wenn sie da ein paar Dinge übernehmen, dann hoffen wir, dass sie einen Spaß haben im Leben.
Sehr cool. Voll schön mit dir zu plaudern und ein bisschen deine Sicht der Dinge zu sehen. Auch dein Engagement für das ein Dankeschön, weil ich finde es voll schön, wo man in die Richtung was bewegen will für die Gesamtheit, weil es hat immer Wirkung überall hin. Und gefällt mir natürlich als Landschaft Leben auch voll, dass so eine Initiative in dem Sinn gibt, dass das auch schon nach Österreich umschwappt und vielleicht wird es ja das eine oder andere ergeben, wo wir vielleicht gemeinsam noch irgendwas anschieben oder vorantreiben. Da hat mich voll gefreut, voll schön, dass du Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Mit uns zu plaudern. Ja. Oder mit mir und sehr für gerne. Euch aufbereitet.
Dankeschön.
Sehr cool. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann könnt ihr natürlich unseren Kanal wieder abonnieren oder Kommentare da lassen. Freut mich voll. Und ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Pfiat euch.
Ciao.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.